rätselhafte Todesfälle, naturwissenschaftlicher Tiefgang und Empfehlungen, wie Sie den Alltag möglichst unbeschädigt überleben. Hallo, hier spricht Florian Klenk und am Freitag, den 26. April 2024, läuft die dritte Staffel von Klenk und Reiter, dem Falter-Podcast aus der Gerichtsmedizin. Christian Reiter und ich kredenzen Ihnen jeden Freitag einen neuen Fall. Sie finden uns auf falter.at/Gerichtsmedizin und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. In dieser Sendung hören Sie den berührenden Bericht der Weltbürgerin Hella Pick über den Kindertransport aus dem Wien der Nazis nach Großbritannien, der ihr als Elfjähriger das Leben gerettet hat. Und wie die junge Frau aus der österreichischen Flüchtlingsfamilie eine atemberaubende journalistische Karriere gemacht hat, oft als einzige Frau unter männlichen Kollegen. Die Journalistin hat aus Afrika, den USA und Osteuropa berichtet und sie ist immer wieder nach Österreich zurückgekehrt, wo sie von den Nazis als Kind vertrieben wurde. Ohne die Hilfsbereitschaft vieler Menschen in Großbritannien, die für den Lebensunterhalt des Kindes und des Teenagers aufgekommen sind, Schulen und Universitäten bezahlt haben, hätte sie und ihre ebenfalls geflüchtete Mutter nicht Fuß fassen können. Jahrzehnte war Hella Pick die wichtigste Auslandskorrespondentin des britischen Guardian. Sie interviewte Freiheitskämpfer und Diktatoren, Willy Brandt und John F. Kennedy. Ihre Berichte nach London als Afrika-Korrespondentin oder von den Vereinten Nationen in New York gab sie über das Telefon durch. Die Schreibmaschinen waren mechanisch, es gab kein Internet. Hella Picks Autobiografie trägt den Titel Unsichtbare Mauern. Der Journalist Günter Kreindelsdorfer hat mit der 93-jährigen Hella Pick über ihr Buch und ihr Leben gesprochen.
Als sie im März 1939 in London angekommen sind mit einem dieser sogenannten Kindertransporte, da hatten sie die Nummer 4672, Sie beschreiben das. Können Sie sich noch an diese Ankunft erinnern und mit welchen Gefühlen war diese Ankunft in London verbunden?
Ich kann mich erinnern an die Ankunft und das, so wie das geschehen ist, man ist angekommen an einem Bahnhof in London, Liverpool Street, und dort warteten dann die Leute, die Engländer, die sich engagiert hatten, diese Kinder, die ganz allein angekommen sind, zu ihrem Heim zu bringen. Und also ich bin da mit den anderen Kindern, das kann ich mich noch erinnern, also dort genau ausgestiegen von der Bahn, in den Bahnhof hinein, in die große Halle. Und dann hat man mich geführt zu der Familie, wo ich dann gewohnt hatte. Und das einzige Wort, das ich kannte in Englisch, war goodbye. Also ich wollte gleich, aber ich wollte bleiben, ich wollte nicht weg. Aber ich
kam. Und Sie haben diese Leute dann auch mit dem Wort goodbye begrüßt?
Ja, ja, genau.
Das muss natürlich verwirrend gewesen sein.
Aber ich habe dann scheinbar sehr schnell Englisch gelernt, denn die haben mich in eine Schule gleich gesteckt. Und nach zwei, drei Monaten, also kam der Bericht von der Schule und da scheinbar war ich schon irgendwie, habe ich schon gut Englisch gesprochen. Also wenn man so jung ist, kann man sehr schnell Sprachen lernen.
Sie waren 11 und haben ja Ihre Mutter in Wien und ihre Großmutter in Prag zurückgelassen. So Abschiedsschmerz, Traurigkeit, Trauer über den Abschied von Österreich, hat es das gegeben? Oder ist man als Kind, freut man sich da eher schon auf das spannende Neue, das auf einen zukommt? Wie war das in Ihrem Fall?
Nein, Sie müssen sich erinnern, das war ja die Nazi-Zeit. Und ich habe das Glück gehabt, gerettet zu werden und nicht zurückzubleiben. Aber dass ich doch von meinen Wurzeln weggerissen wurde zu einem ganz jungen Alter, das kann man nie verlieren. Das ist etwas, das bei einem bleibt. Aber zu der Zeit, das Einzige, was ich wollte mehr als alles andere, ist, dass meine Mutter, meine Eltern waren geschieden, dass meine Mutter doch auch noch nach England kommen wird. Und sie hatte schon ein Visum, aber wollte erst wissen, dass meine Großmutter aus Prag auch nach England kommen könnte und wollte noch nach Prag fahren, um das zu regulieren. Und ich hab das gefunden, weil meine Mutter hat das aufgehoben, dass ich Postkarten nach Wien geschickt habe. Tag für Tag, du musst kommen, ich befehle dir zu kommen. Und sie ist dann gekommen und ist nicht nach Prag gefahren. Und meine Großmutter ist dann sehr böse in Polen umgebracht worden.
Ja. Wenn Sie an Ihre Kinderjahre in Wien zurückdenken, Sie schreiben, Sie haben erstaunlich wenige konkrete Erinnerungen. Können Sie ein bisschen uns trotzdem schildern, wie war Ihre Kindheit? Ihre Eltern, Sie haben es gesagt, haben sich früh scheiden lassen. Der Papa hat sich verabschiedet aus Ihrem Leben, als Sie 3 Jahre alt waren. Und es war so ein bürgerlich-jüdisches Milieu.
Bürgerlich-jüdisches, säkulares Leben. Und ich habe viel bei meinen Großeltern gewohnt, weil meine Mutter war sehr oft in Frankreich, weil sie dann einen anderen Gefährten gefunden hatte, anstatt meinem Vater, den ich auch gekannt habe und an den ich mich gut erinnern kann. Aber der ist leider auch verkommen während des Kriegs. Aber ich habe sehr, sehr wenige Erinnerungen an meine junge Kindheit in England, vielmehr an meine ältere Jugend in England.
Aber wo sind Sie zur Schule gegangen? Volksschule haben Sie ja noch in Wien gemacht.
Ich bin in der Volksschule gegangen und ich habe auch noch gefunden, dass so ein Geburtstagsbuch, das jedes Kind gehabt hat, wo meine besten Schulfreunde mir hineingeschrieben haben, wie sehr sie mich geliebt haben auf ewige Zeiten. Und das haben wir auch zitiert im Buch einige. Aber ich habe wirklich, ich kann mich nur an das erinnern, was ich zum Beispiel in diesem kleinen Buch gefunden habe und die Fotos, die meine Mutter irgendwie gerettet hat und nach England gebracht hat, die ich noch immer habe.
Ihre Mutter war natürlich ein ganz, ganz wichtiger Mensch in Ihrem Leben. Sie schreiben durchaus auch darüber, dass es nicht immer ganz einfach war mit ihr. Wenn wir uns noch einmal Ihre Mutter vergegenwärtigen in den 30er Jahren in Wien. Antisemitismus gab es auch schon vorher, gab es natürlich auch im Ständestaat. Ich weiß nicht, wie viel Sie als Kind davon mitbekommen haben. Aber können Sie Ihre Mutter ein bisschen beschreiben? Sie schildern sie so als, so ist mein Eindruck gewesen, als lebenslustige Frau, als Opern- und Operettenliebhaberin. Was für eine Frau war Ihre Mama?
Meine Mutter konnte ganze Mozart-Opern singen. Ich erinnere mich noch, das ist in England geschehen, dass ich mit ihr spazieren gegangen bin in den Bergen, weil wir haben im Norden von England im Lake District gelebt, wo sie den ganzen Krieg als Köchin arbeiten musste. Aber ich konnte mit ihr spazieren gehen und sie hat mir Arien von Don Giovanni gesungen oder Figaro und ich bin damit aufgewachsen. Das hat sie, ja, schauen Sie, sie war, hat ein angenehmes Leben in Wien gehabt und plötzlich ist sie da gestanden in England und das Einzige, sie hat natürlich alles verloren gehabt, weil man konnte nur von Österreich weg, wenn man alles, wurde alles von den Nazis natürlich genommen. Und das Einzige, was ihr erlaubt war zu tun in England, war als Domestic, also und sie hat immer gut gekocht und hat den ganzen Krieg durch als Köchin gearbeitet. Und ich war halt die Tochter der Köchin.
Ihre Mama konnte auch, so lese ich, bestimmte Songs und Arien aus dem Weißen Rössel vor allem auch auswendig singen. Und ja, sie hat Ihnen auch erzählt, stimmt das, dass Sie angeblich im Weißen Rössel gezeugt worden sind?
Das hat sie mir immer gesagt.
Und halten Sie das für glaubwürdig?
Jedes Mal, wenn ich beim Herrn Wolfgang See bin, denke ich und frage mich, ob das wirklich so war. Aber wenn ich vorbeifahre am Weg nach Haus sehe, wo ich oft bin, da winke ich immer zum Rössel.
Halten Sie das für glaubwürdig? Ist das denkbar?
Warum nicht? Ich weiß, dass nach ihrer Hochzeit waren meine Eltern dort.
Also, naja, da spricht durchaus möglich. Da spricht einiges für diese Hypothese. Bevor wir auf die Jahre im Exil dann in England zu sprechen kommen, würde ich gern schon noch ein bisschen auch über den sogenannten Anschluss reden und die schwierigen Monate, die dann für Ihre Mutter und Sie folgten. Es haben dann relativ schnell doch hektische Aktivitäten begonnen, Österreich verlassen zu können. Und das war nicht einfach. Das war sehr, sehr schwierig. Wie ist es Ihrer Mutter gelungen, Sie in einen dieser Kindertransporte zu bringen? Das war ja auch nicht ganz selbstverständlich, dass man da als jüdisches Kind einfach so akzeptiert wurde.
Also genau weiß ich das wirklich nicht. Aber ich glaube, das ist auch die jüdische Gemeinde in Wien hat natürlich gesammelt die Namen, und also die Kinder. Und was ich erst viel später erfahren habe, ist, dass die von englischer Seite haben sie sich sehr, sehr bemüht auszusuchen, die Kinder, die kommen. Und sie wollten also diese Bourgeois-Kinder, die gut erzogen waren und gesund und säkular hauptsächlich, wollten keine religiösen Kinder. Und die haben gedacht, dass diese Kinder nicht in England lang bleiben werden, aber dann sozusagen, also ich will das nicht so ausdrücken, ich wollte sagen, Foto für Palästina waren. Sie hatten gehofft, dass diese Kinder dann weiter nach Palästina kommen. Und also die waren Zionisten, die englische Gruppe, die den Kindertransport gefördert hat. Aber in Wien selbst hat das die jüdische Gemeinde und auch die Youth Allier, das heißt die Jugend Allier, gemacht. Und viele Jahre später, wie ich schon als Journalist gearbeitet habe, habe ich einen israelischen Diplomaten kennengelernt und es hat sich entstanden, dass er einer dieser jungen Youth-Aliers in Wien war, die den Kindertransport gefördert haben. Und also ich habe immer gedacht, auf das haben wir uns sehr befreundet und ich habe mir immer gedacht, er hat mich gerettet. Was man sich natürlich nicht weiß.
Und diese Pflegefamilien, zu denen die österreichischen jüdischen Kinder gekommen sind, waren das auch jüdische Familien oder ging das quer durch die Religionen und durch die englische Gesellschaft?
Die meisten waren jüdische Familien, aber die Quakers haben auch viele Kinder genommen und haben sich ganz besonders gut benommen und wirklich, wirklich viel gemacht für den Kindertransport.
Sie sind dann zu einer Pflegefamilie gekommen, noch als Ihre Mutter in Wien war. Die waren am Anfang, scheinen am Anfang sehr, sehr nett gewirkt zu haben. Es war aber dann doch nicht ganz so nett bei denen.
Es war eine ganz liebe Familie. Sie hatten drei Kinder, eine Tochter, die niemand in meinem Alter, die waren alle schon älter. Aber ich habe mich sehr befreundet mit einer Tochter und auch einem von den Söhnen. Und die Tochter leider hat nicht sehr lang gelebt, aber einer von den Brüdern, mit dem war ich befreundet mein Leben lang. Nein, das Problem war, dass erstens war das dann schwer, weil sie wollten mich haben und dann ist meine Mutter aufgetaucht. Und dann, wie ich Das ist eine komplizierte Geschichte, die ich in dem Buch erzähle, und ich will das jetzt nicht zu viel Zeit verschwenden. Aber es hat sich dann ergeben, dass ich halt mit meiner Mutter im Weg des Krieges in England den ganzen Krieg verbracht habe. Und wie ich 16 Jahre alt wurde, hat die Londoner Familie, die Pflegeeltern, die bis zu diesem Alter doch ein wenig finanziell geholfen haben, dass ich in die Schule gehen konnte, haben sie gesagt, also jetzt bist du 16, jetzt musst du daran denken, dass du anfängst zu arbeiten, du sollst eine Sekretärin werden und also Geld verdienen und weiterleben. Und erstens habe ich das Glück gehabt, dass in meiner Schule die Hauptlehrerin gesagt hat, nein, ich soll bleiben. Und sie hat dann wirklich für mich meine Bücher gekauft, so dass ich weiter in der Schule bleiben konnte, weil meine Mutter hatte wirklich nicht das Geld, das alles zu bezahlen. Und so bin ich geblieben. Aber dann wurde mir angetragen, dass ich als Lehrerin studieren soll und also so das Leben, mein Leben verdienen. Und ich habe gesagt, nein, ich will unbedingt studieren in einer Universität. Und mit Glück habe ich das dann noch geschafft, in die London School of Economics zu kommen. Und dann ist mein Leben weitergegangen.
Sie waren eine exzellente Schülerin, offenbar ganz, ganz begabt, hochbegabt. Ich würde gern, bevor wir zur London School of Economics kommen, noch ganz kurz verweilen bei den Kriegsjahren im Lake District. Der Lake District ist ja eine landschaftlich wunderschöne Region, ein Nationalpark, glaube ich, im Nordwesten Englands, wenn man so will, eine Art Salzkammergut der britischen Inseln, wenn auch die Berge nicht ganz so hoch sind. Eigentlich haben Sie ja Glück gehabt, Ihre Mutter und Sie, dass Sie in eine vom Krieg unversehrte Gegend gekommen sind, aber das Leben war trotzdem schwierig
dort. Ja. Schauen Sie, es war ein unglaubliches Glück, in einer Gegend zu sein, wo der Krieg eigentlich sich überhaupt nicht abgespielt haben. Wir haben keine Bomben gehabt. Das Einzige, es war ein Kriegsgefangenenlager nicht sehr weit entfernt von wo wir waren. Und da war eine Region, wo es mir nicht... Wir waren ja genannt Enemy Aliens, also
Feindliche.
Ich meine, das war die Beschreibung, trotzdem wir ja Flüchtlinge waren. Und es war mir nicht erlaubt, in diese Gegend zu gehen. Aber ich hatte eine innige Schulfreund, die dort gewohnt hat, also in der Gegend. Und das war an einem See, wo wir gewohnt haben, sind darüber gerudert in das andere verbotene Land. Aber nein, ich habe ein großes Glück gehabt. Das Einzige, wirklich ein Nachteil, dass ich erst dann, wie ich an der London School of Economics war, wirklich verstanden habe, dass ich in einer total weiblichen Gesellschaft den ganzen Krieg verbracht habe. Männer waren ganz einfach und Buben waren nicht da. Und also das habe ich in diesen Jahren, wo man ja wirklich anfängt, sich für das Leben zu interessieren, das war, ich meine, eine total weibliche Gesellschaft.
Ja, Sie waren dann auch bei den Pfadfinderinnen und so weiter. Ja. Das vertiefen wir jetzt alles. Ja, nicht ein großes auch Problem schon dieser Jahre am Lake District war auch die Armut, in der Sie eigentlich gelebt haben. Ihre Mutter und Sie haben nicht viel Geld gehabt.
Ja, wir haben überhaupt keine Sinn. Wir haben gehabt, was das Wenige, das sie verdient hat, und ein wenig Hilfe von einer jüdischen Organisation. Und also die Schule hat geholfen, dass ich weiterlernen konnte. Aber es waren wirklich schwierige Zeiten.
Sie haben aber immer wieder dann auch Menschen getroffen oder sind auf Menschen gestoßen, die Sie unterstützt haben, schon in der Schule und dann auch an der Uni, an der London School of Economics. Dort lehrte unter anderem ein damals und auch noch heute berühmter Ökonom, Harold Laski, ein Labour-Gelehrter, ein Labour-Mann, der war sehr, sehr wichtig für Ihre Ausbildung in London und auch er hat Sie finanziell unterstützt.
Ja, der hat mir die ersten 2 Jahre an der London School of Economics gezahlt und hat auch dann bestanden, dass das nur ein Privat von ihm war und dass das nie offiziell in der London Economics registriert sein soll. Das ist entstanden, weil die Familie, wo meine Mutter zuerst als Köchin war, auch der Vater war ein Professor an der London Economics und die haben sich einander gekannt und irgendwie, glaube ich, haben sie sich das arrangiert, weil sie wollten, dass ich studiere.
Was war das Spannende an diesem Harold Lusky als Wissenschaftler und wie haben Sie als Frau, jetzt weiß ich auch gar nicht, wie viele Studentinnen es damals unmittelbar nach dem Krieg an der London School of Economics gegeben hat, wie war die Atmosphäre auch für eine Studentin an diesem Institut?
Das erste Jahr war die London School of Economics noch in Cambridge, weil die waren evakuiert während des Kriegs nach Cambridge. Also habe ich ein Cambridge-Leben ein Jahr erlebt und dann also London.
Cambridge-Leben war sehr angenehm.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Es war angenehm, aber schauen Sie, ich war nur 17, wie ich angefangen habe und viel zu jung und unerfahren und ich bin überzeugt, ich hätte eine viel lustigere Zeit gehabt, wenn ich ein bisschen älter gewesen wäre und ein bisschen mehr erfahren gewesen wäre. Ja. Deswegen habe ich betont, dass ich von dieser weiblichen Gesellschaft plötzlich da jetzt in eine ganz andere Gesellschaft gekommen bin. Und natürlich das erste Jahr waren auch noch nicht viele männliche Studenten, weil die waren noch, entweder waren sie viel älter oder waren sie noch in der Armee. Und aber dann die zwei letzten Jahre, also die zwei weiteren Jahre, da, wie ich in London war, also dann hat das Leben angefangen.
Weiß nicht, ob man das so sagen kann, die London School of Economics ist eines der renommiertesten wissenschaftlichen Institutionen der Welt. Wie war der wissenschaftliche Geist dort? Labour-Leute haben auch dort wichtige Funktionen inne gehabt. Was haben Sie dort gelernt, auch in Ihrer ökonomischen Ausbildung?
Ja, Wirtschaft, ökonomisch habe ich auch gemacht, aber ich habe hauptsächlich politische
Wissenschaften
studiert. Und da hat halt angefangen mein Interesse an Weltergebnissen.
War Politik ein Thema zwischen Ihrer Mutter und Ihnen und auch in Ihrem Freundeskreis, Nonar, Zweiter Weltkrieg, Kampf gegen Hitler, aber Ihr politisches Weltbild, Ihre politische Weltanschauung, wie gefestigt war die schon in Ihren studierenden Zeiten?
Ich glaube schon immer, ich würde sagen, sozialdemokratisch habe ich von Anfang an gedacht.
Und Ihre Mama?
Und weitergeblieben.
Ja, und die Mama war eher unpolitisch, oder?
Nein, die war auch sehr interessiert an die Politik.
Ja, okay. Aber das war eigentlich schon als Teenager völlig klar.
Ja. Also ich kann nicht behaupten, dass ich in der Schule schon sehr interessiert war. Ja. Und während des Kriegs war ja Politik nicht so, wie wir sie heutzutage kennen. Aber dann in der Nachkriegszeit, dann war für mich Politik immer wichtig.
Sie waren dann auch begeistertes Mitglied, so schreiben Sie, der Fabian Society. Wissen vielleicht nicht alle, was das war oder ist. Das war auch so eine intellektuelle Gruppe.
Das sind Intellektuelle, eine Art, also Club, wenn Sie wollen, aber doch bedeutende Leute, die wirklich auch viel dazu beigetragen haben, wie die das politische Denken am der Linken, also nicht extrem linken, aber doch linken Seite der Politik sich entwickelt hat. Die waren sehr, alle sehr einflussreich zu der Zeit. Heutzutage also ist das fast vergessen.
Ja, Sie haben dort auch kennengelernt den älteren Miliband, also den Vater der Miliband-Brüder, ja, deren einer ja eine Zeit lang auch Premierminister war in England, ja, marxistischer Theoretiker gewesen, der Vater. Also schon spannende Leute, mit denen Sie da Umgang gepflogen haben.
Also mit den Söhnen bin ich immer weiter befreundet.
Ah ja, sehr. Und im Jahr 1949 sind Sie dann zum ersten Mal nach Österreich zurückgekehrt. Es gab in der Emigrantenszene auch einige Leute, die gesagt haben, sie setzen nie wieder einen Fuß auf deutschen oder österreichischen Boden. Das wäre für Sie nie eine Option gewesen.
Nein, schauen Sie, ich habe das Glück gehabt, dass meine Mutter nicht zu einer gewissen Gruppe gehört hat, die immer gesagt hat, Österreich ist so antisemitisch, ich kann nie wieder das Land betreten. Ich bin überzeugt, wenn es ihr möglich gewesen wäre, sie wäre gern zurückgekommen nach Österreich. Und deswegen bin ich nicht erwachsen mit diesem Gedanken, dass Österreich so bösartig ist und dass der Antisemitismus so bedeutend war, dass man ganz einfach nicht hier sein kann. Aber am Anfang bin ich eigentlich als Tourist gekommen. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich von Österreich entwurzelt war, dass dieses Gefühl war noch immer sehr, sehr stark. Man ist immer geblieben, trotzdem, dass ich so viel hier bin. Aber dann lag es erst viel später, dass ich wieder angefangen habe, mich als Österreicherin zu fühlen.
Was für eine Stadt war das Wien, das Sie 1949 vorgefunden haben? Es war eigentlich das Wien des dritten Mannes. Ich habe einiges auch gelesen und nachgelesen über diese Zeit. Auch unmittelbar nach 1945. Angeblich hat es da eine Kindersterblichkeit wirklich gegeben, wie in einem heutigen Entwicklungsland. 50% Kindersterblichkeit, also gar furchtbare Armut. Wie war die Stadt 1949 als Touristin, als die Sie gekommen sind?
Ja, ich war damals so kurz her und eigentlich, weil meine Mutter hatte Freunde, arische Freunde, die ihr immer geholfen haben und die auch versucht haben, noch irgendetwas zu retten von was sie gehabt hat. Das wurde alles beschlagnahmt. Und meine Mutter wollte eigentlich nur irgendetwas noch haben, das ihr gehört hat. Und deswegen hat sie mich gebeten, nach Wien zu kommen. Und ich war damals sehr kurz hier. Ich habe mich nicht sehr viel umgeschaut und war natürlich erschrocken und bin dann sehr bald wieder zurückgekommen. Und dann erst später habe ich angefangen, Ferien wieder im Salzkammergut zu verbringen und wie ich dann angefangen habe, auch ein wenig Geld zu verdienen und bin dann immer wieder zurückgekommen. Und dann bin ich als Tourist zurückgekommen.
Und haben Sie diese Freunde Ihrer Mutter gefunden im Jahr 1949 und haben die Sachen aufbewahren können? Waren Sie da erfolgreich in Ihrer Mission?
Ich habe zwei kleine Bilder, also fast nichts. Es wurde alles in Dorotheum versteigert.
Gut, jetzt sind wir am Ende Ihres Studiums angelangt. Dann stellte sich die Frage, wie geht's beruflich weiter? Sie sind dann im Journalismus relativ schnell gelandet bei einer...
Nicht so schnell.
Über Umwege. Ja. Bitte.
Nein, ich habe drei, vier Jahre als... in Market Research, Gott, wie sagt man das?
Marktforschung
gearbeitet und zufällig in einem Unternehmen, das sich mit Afrika beschäftigt hat, so dass ich ein wenig über Afrika gewusst habe. Und dann, aber während diesen kurzen Jahren habe ich gelernt, dass ich eigentlich nicht sehr gern um 9 Uhr in der Früh im Büro bin und dann um 5 Uhr weggehe. Ich wollte nicht dieses regelmäßige Leben haben und habe angefangen zu suchen, was ich sonst machen könnte. Und das waren ja natürlich Zeiten, wo wirklich viele Möglichkeiten da waren. Und eines Tages habe ich eine Annonce in einer Zeitung beantwortet und bin plötzlich da gestanden und war der Commercial Editor, also der Kommerzredakteur, weiß nicht, wie man das auf Deutsch ausdrückt, von einer wöchentlichen Zeitung, die hat geheißen West Africa. Und da ich auch schon Französisch gut sprechen konnte, hat mich der Chefredakteur aus einer ganz kleinen Zeitung gesagt, dass ich muss jetzt viel nach Westafrika fahren, weil das waren die Zeiten, wo die verhandelt haben für Unabhängigkeit. Und ich bin halt die Berichterstatterin geworden für viele von diesen Verhandlungen und war dann viel in Westafrika, in den französischen und den britischen Ex-Kolonien und habe halt gelernt, wie man ein Journalist ist und hatte das Glück oder das Unglück, die einzige Frau als Journalistin, die diese Entwicklungen verfolgt hat. Und es war eine kleine Gruppe von französischen und britischen Journalisten und auch ein, zwei amerikanischen, die auch dort in Westafrika herumgewandert sind. Und die waren erst, haben sie nicht gewusst, was sollen sie mit mir tun. Ich weiß nichts. Aber ich habe scheinbar sehr schnell gelernt. Und die haben mich dann wirklich alles sehr gut behandelt und waren gute Kameraden. Und wir haben viel zusammen erlebt. Und ich habe gelernt. Schnell, scheinbar.
Sie haben es gesagt, das war die Zeit, in der viele Länder Afrikas die Unabhängigkeit angestrebt haben. Es war das Zeitalter der Entkolonialisierung. Haben Sie mit dem sympathisiert damals?
Ja, der Zugang war ganz, ganz leicht. Das waren wirklich sehr interessante Leute, die afrikanischen Politiker, und die waren natürlich froh, wenn britische oder französische Zeitungen über sie geschrieben haben und beschrieben haben, wie diese Verhandlungen, was sie sich erhofften. Und das war eine Zeit, wo sie alle sehr optimistisch waren, dass diese neuen Länder, Nationen wirklich sich gut entwickeln werden. Und wurde enorm viel über Pan-Afrikanismus gesprochen und waren große Hoffnungen, dass zu einer großen Zusammenarbeit kommen wird zwischen allen diesen neuen Ankömmlingen in der Welt. Und das war eigentlich eine sehr optimistische Zeit und hochinteressant, die Debatten, die sie geführt haben über Demokratie und wie sie sich regieren werden und was sie können und so. Und das war halt eine gewisse Zeit, wo man wirklich eine Hoffnung gehabt hatte, dass sich Afrika sehr gut entwickeln wird. Leider ist das dann nicht so passiert.
Viele dieser politischen Führer waren ja auch bedeutende Intellektuelle, waren philosophisch hochgebildet, waren zum Teil Dichter, Schriftsteller. Wenn wir jetzt, wie lange ist das her, 60 Jahre später auf diese Hoffnungen von damals zurückblicken, ist eigentlich Enttäuschung, um es zu sagen, eine furchtbare Enttäuschung.
Es ist eine sehr große Enttäuschung. Und jetzt natürlich ist die große Debatte, über was die Kolonialmächte beschädigt und zerstört haben in Afrika. Damals hatten sie alle an die Zukunft gedacht, sie haben nicht rückwärts an ihre Vergangenheit so viel, haben sich nicht so viel konzentriert an das. Und deswegen war da ein gewisser Optimismus der jetzt leider fehlt.
Und sehen Sie das kritisch, dass man heute so den Fokus auf die koloniale Vergangenheit und die Aufarbeitung legt? Sehen Sie das
kritisch? Es ist natürlich unglaublich wichtig, dass man daran denkt und dass ein Verständnis auch in den kolonialen, ex-kolonialen Ländern gibt, was geschehen ist. Aber man darf sich nicht so hundertprozentig nur auf das konzentrieren. Es ist so wichtig, dass Afrika, und nicht nur Afrika, aber ich meine, dass man auch an die Zukunft denkt, was man aufbauen kann, nicht nur, was zerstört wurde. Aber dass wir die Geschichte besser verstehen sollen und dass wir hier im Westen wissen sollen, was geschehen ist und wie viel zerstört wurde. Es ist sehr, sehr wichtig. Aber man soll sich nicht nur so hundertprozentig auf die Vergangenheit konzentrieren und nicht genug an die Zukunft.
Bei der Wochenzeitung West Africa haben Sie das journalistische Handwerk gelernt, glaube, das kann man so sagen. Wie kam es dann, dass Sie zum Guardian wechseln konnten, der ja bis heute eines der renommiertesten Blätter der englischsprachigen Welt ist? Wie sind Sie zum Guardian gekommen und was war das für eine Redaktionskultur damals? Beim Guardian.
Das sind alles große Fragen. Aber Zufall und Glück hat vieles dazu getan. In Nigerien habe ich kennengelernt einen sehr bedeutenden Journalisten vom Guardian, der damals während einem Jahr eine Zeitung in Nigerien geführt hat. Und der hat mich gebeten, für den Guardian einige Artikel über Westafrika zu schreiben. Und so hat also das angefangen, dass ich mit dem Guardian eine gewisse Verbindung hatte. Und dann war ich eine Zeit lang Freelance und dann habe ich wieder den Guardian gebeten, ob ich eine Berichterstattung machen könnte über das erste Treffen ich weiß auch nicht, wie man es auf Deutsch sagt.
Borderline. Die Blockfreien in Belgrad.
Ja.
Tito hat die Blockfreien nach Belgrad geladen.
Und so bin ich zum Guardian gekommen und die habe ich dann nach New York geschickt.
Also Sie, um das schnell zu sagen, Sie sind dann nach Belgrad gereist, haben von diesem blockfreien Treffen dann einen Leitartikel, wenn ich das richtig gelesen habe, im Guardian publiziert und das schon mit einigem Stolz dann zur Kenntnis genommen, oder? Wie war das? Sie haben sich irgendwo in Belgrad den Guardian aufgetrieben und dann voller Stolz Ihren Text gesehen?
Ja, Nein, das war die erste Konferenz, das erste Gipfeltreffen von den Northern Lines und ich habe die Berichterstattung machen können und habe dann den nächsten Tag war ich auf das erste große Artikel war mein Artikel und da war ich halt sehr sehr stolz und es ist eine Sie müssen das Buch lesen. Es ist eine komplizierte, ja, nicht sehr kompliziert, aber es ist eine verwickelte Sache. Aber ich bin gelandet bei den Vereinten Nationen.
Sie waren Korrespondentin bei der UNO. Guardian-Korrespondentin bei der UNO. Und damals war das so, wenn UNO-Vollversammlung war, ist man als Guardian-Korrespondentin gleich einmal ein paar Wochen nach New York gefahren auf Spesen und hat dort berichtet. Wäre ja heute so nicht mehr vorstellbar. Ja,
immer die Herbstmonate, wo halt erst die Regierungschefs gekommen sind und dann die Außenminister und wo halt von Anfang September bis Weihnachten die Generalversammlung von den Vereinten Nationen da war. Und man konnte wirklich die ganze Weltpolitik von New York beschreiben. Da habe ich wirklich gelernt über die ganzen Ost-West-Debatten und Konfrontationen und habe angefangen, bedeutende Leute, Politiker kennenzulernen. Und das war einfach für mich wieder weiter eine Schule.
Sie haben natürlich damals, dass wir reden von einer Zeit, in der vom Internet noch jahrzehntelang keine Rede war, auch nicht einmal von vielleicht hat es elektrische Schreibmaschinen schon gegeben, das weiß ich jetzt nicht. Aber man muss sich.
Absolut nicht.
Absolut nicht. Das heißt, Sie haben ein aus heutiger Sicht romantisches Journalistinnenleben geführt mit klapprigen Schreibmaschinen,
mit
Texten, die man per Telefon noch durchgegeben hat. Schildern Sie ein bisschen, wie das war. Also Sie, ich sage jetzt was, New York, UNO-Vollversammlung, der Guardian wartet, Zeitverschiebung, Sie müssen einen Text abgeben. Wie haben Sie da gearbeitet?
Man hat Notizen aufgeschrieben und dann hat man ganz einfach, da waren am anderen Ende bei den Zeitungen die, wir haben das Copy-Takers genannt, also Leute, die aufgenommen haben, was man diktiert hat. Und ich habe ganz einfach irgendwie, so wie wir jetzt sprechen, ganz einfach ein paar Notizen gehabt, habe mir natürlich Sachen gemerkt, zitiert und habe halt meinen Artikel.
Und in London hat jemand mitgetippt und das ist dann ins Blatt gelaufen.
Aber natürlich, man hatte damals auch etwas, das man heutzutage nicht kennt, Telex.
Telex.
War wie ein, also was wir heute vielleicht Telegramm nennen würden. Und so konnte man auch die Artikel schicken. Aber das konnte ich von Afrika machen. Aber von New York war es eigentlich immer das Telefon.
Wir reden noch von Zeiten, als Zeitungen viel Geld hatten, nicht?
Ja, und wo die Leute ihre Nachrichten in den Zeitungen am Papier in der Hand gehabt haben und gelesen haben. Ich meine, es war kein Internet, es waren keine Social Media. Ich meine, alles das, was wir heute haben, hat eigentlich nicht existiert. Es war eine ganz andere Welt. Und also der Journalismus war natürlich deswegen auch anders. Aber manchmal denke ich, es war besser damals.
Und Sie scheinen ja auch in New York, und Sie haben ja dann auch von anderen Orten in den USA berichtet, Sie scheinen auch doch viel Spaß gehabt zu haben mit der Kollegenschaft. Man hat, so stelle ich mir das vor, alle gekannt. Da war der von der BBC und da waren andere von Reuters, Kolleginnen und Kollegen. War es auch ein munteres Leben, ich traue mich fragen, im Sinne von rauschenden Partys, nächtlichen Whisky-Orgien und diesen Dingen? Gab es das auch?
Ja, es waren viele Partys.
Viele
Partys. Bei den Vereinten Nationen gibt es jeden Tag Partys, wenn sie zum Partner.
Ja.
Aber man musste ja arbeiten. Die Sache ist, wegen der Zeit, weil die Zeit so verschieden ist, ich musste immer sehr zeitlich anfangen. Um 7, 8 Uhr in der Früh musste ich schon an die Zeitung, der Zeitung sagen können, was ich an dem Tag, was ich mir gedacht habe, was dann wichtig sein wird. Und das hat dann nicht aufgehört. Und dann, also manchmal hat man tief in die Nacht gearbeitet, manchmal konnte man sehr schön um 6 oder 7 aufhören und zu einer Party gehen. Aber das war nie.
Ich darf Ihnen sagen, so viel hat sich da dann auch wieder nicht geändert. Ich kenne das, was Sie da schreiben, auch aus eigenem Journalistenleben. Sie haben, bei der Lektüre Ihres Buchs fragt man sich, worüber hat Hella Pick nicht berichtet. Also Sie haben berichtet über die Kuba-Krise und die Ermordung Kennedys, über die Bürgerrechtsbewegung und Martin Luther King und alles, was sich damals in den Südstaaten und nicht nur in den Südstaaten abgespielt hat. Über die NATO, die verschiedenen Verhandlungen für Rüstungskontrollen. Sie haben Präsident Nixon nach Moskau begleitet und waren auch dabei, als er seinen Rücktritt erklärt hat. Ich habe jetzt nur einen ganz kleinen Auszug der ganzen Themen bringen können, über die Sie geschrieben haben. Ich habe mir dann gedacht beim Lesen, wird Hella Pick auch ein bisschen etwas Privates enthüllen und lange Zeit, dann im Erwachsenenleben und lange Zeit dachte ich, na, Sie konzentrieren sich stark auf die weltpolitischen Ereignisse dieser Zeit, aber dann enthüllen Sie doch, dass Sie sich 1962 in den Sohn des Maharajas von Sarila verliebt haben. Das ist eine der kleinsten oder die kleinste indische Provinz, Narendra hieß er mit Vornamen. Welche Rolle hat Narendra in Ihrem Leben gespielt?
Oh Gott, Muss ich wirklich jetzt anfangen?
Naja, ein kurzer Aufriss.
Eine sehr bedeutende, wichtige Rolle. Ich war verliebt. Und trotzdem wusste ich, dass es wahrscheinlich nicht zu einem Zusammenleben kommen wird. Und
der Maharaja, der Papa, war nicht begeistert.
Nein.
Von Ihnen vielleicht schon, aber dass Sie seinen Sohn heiraten könnten, wäre eigentlich ausgeschlossen gewesen.
Das war nicht. Und also das hat leider dann hat das zu mich, also ich kann nicht sagen, hat zu nichts geführt, aber es hat nicht zu dem geführt, was ich mir erhofft habe. Aber ich muss zumindest sagen, dass wir nie den Kontakt verloren haben.
Sie haben nie den Kontakt verloren. Sie waren befreundet mit ihm bis zu seinem Tod im Jahr 2011. Eine zweite Liebesgeschichte schildern Sie auch. Darum traue ich mich.
Ich habe mich nur entschlossen am Anfang, wie ich dieses Buch geplant habe. Ich kann nicht nur über mein Arbeitsleben schreiben, also zumindest als Erwachsene, nur über was ich getan habe, sondern ich muss auch ein wenig Privates sagen. Aber hat mir halt zwei Kapitel habe ich dem gewidmet.
Ja, ich frage, wenn Sie schon drüber schreiben, frage ich auch zum Zweiten. Eine auch große Liebe in Ihrem Leben, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, war Ralf Dahndorf, der bedeutende Soziologe, FDP-Politiker, ein wirklicher liberaler, großer Denker und Analytiker, 10 Jahre lang auch Direktor der London School of Economics. Ralf Dahndorf scheint, so wie Sie ihn schildern, eine faszinierende, aber schon auch sehr schwierige Persönlichkeit gewesen zu sein.
Das kann man sagen.
Was ist Ihrem Liebesglück im Weg gestanden? Er war verheiratet, hatte 3 Kinder. Gut, das ist schon mal erschwerend, aber...
Ja, aber das war nicht das Bedeutende.
Ja.
Nein, das war eine sehr komplizierte Geschichte. Und die mich sehr unglücklich gemacht hat.
Die Sie sehr unglücklich gemacht hat. Vielleicht darf ich in 2, 3 Sätzen kurz zusammenfassen. So ist das bei mir angekommen. Es hat eine große Liebe zwischen Ralf Dahndorf und Ihnen begonnen und er hat dann nach relativ schneller Zeit seltsame Verhaltensweisen an den Tag gelegt, die auf Rückzug, unerklärten Rückzug hinausgelaufen sind, auch auf Abwertung im Alltag, in ganz kleinen alltäglichen Dingen, abwertende Bemerkungen Ihnen gegenüber. Und dann scheint sich auch noch mal seine Frau eingeschaltet
zu haben. Kurz zu sagen, er hat es sehr schwer gefunden, eine langfristige Beziehung zu haben.
Und das hat Sie wirklich eine Zeit lang in eine schwere Lebenskrise gestürzt, bis hin zu Suizidwünschen.
Ja.
Gut, wir vertiefen das jetzt nicht weiter. Es steht ohnehin alles ausführlichst im Buch.
Schauen Sie, ich kurz gesagt, mich hat der Kalte Krieg gerettet. Das klingt vielleicht sehr dumm, aber ich war wirklich... Ich war damals als Korrespondent in Washington vom Guardian, habe Washington verlassen, um, was ich damals gedacht habe, war wirklich eine Beziehung, die dauern wird, bin ich zurückgekommen nach England, um mit Ralf Dahndorf zusammen zu sein. Und wie sich das leider sehr bald dann aufgelöst hat, bin ich da gestanden, habe mich Washington, wo ich so gern war als Korrespondent, es war nicht möglich zurückzufahren, weil jemand anderer jetzt dort meinen Platz hatte. Und der Guardian zuerst gesagt hat, eigentlich, ja, ich soll irgendwie über Osteuropa schreiben, aber das wird nur so in London sein.
Und dann plötzlich hat sich das geändert und ich wurde dann, also European Correspondent vom Guardian und habe in London gelebt, aber war hauptsächlich, bin ich herumgereist im Ostblock und habe angefangen, wirklich mich tief zu interessieren und habe mich irgendwie gerettet mit der Arbeit, die ich dann machen konnte und das große Interesse, das ich dann gehabt habe in allem, was die Leute, die ich kennengelernt habe und was ich gemacht habe.
Die Arbeit und die Beschäftigung mit den Gesellschaften Osteuropas, aber nicht nur Osteuropas, hat Sie gerettet. Wie hat sich denn Ihre Beziehung zu Österreich, wir haben schon kurz gestreift, aber wie hat sich denn Ihre Beziehung zu Österreich entwickelt im Lauf der Jahrzehnte? Also 1949 waren Sie nur kurz in Wien.
Österreich war dann in meinem Bereich sozusagen für Europa und ich war viel hier. Also das war die Kreisgezeit, wie ich angefangen habe, hier zu bin. Und ich war öfters hier und es war natürlich immer angenehm, in Wien zu landen, nach dem Ostblock unter anderem. Und ich habe den Kreisky gut kennengelernt und so manche andere und Hannes Androsch, mit dem ich immer gefreundet war und geblieben bin. Und war dann halt öfters hier und habe mich wirklich angewöhnt, hier zu sein. Und so hat wirklich mein echtes Zurückkommen zu Österreich angefangen.
Wie haben Sie den Aufstieg der, wie nennen wir es, populistischen Rechten, der radikalen Rechten, den Aufstieg Jörg Haiders und später anderer Politiker und weniger Politikerinnen der FPÖ erlebt? Wie analysieren Sie das, dass es eine Partei gibt jetzt seit Haider, seit 86, 87, die es immer wieder schafft, 20%, 25%, 27% zu erringen bei Wahlen, dann immer untergeht in kriminellen Machinationen und dann ist 2-3 Jahre, sind die Umfragen ein bisschen schlechter und dann ist es wieder so wie heute, dass die wieder bei 25% liegen. Wie erklären Sie sich das? Gibt es doch ein autoritäres Fundament in der österreichischen Wählerbasis, das einfach nicht wegzukriegen ist?
Mit Haider war der Antisemitismus noch verbunden und die Vergangenheit. Jetzt kommt natürlich dazu die ganze Frage der Flüchtlinge, der Immigration. Das ist also sozusagen, hat das Ganze erneut.
Mit dem ist der Haider auch schon hausieren gegangen, also mit Jugoslawienkriege, Flüchtlinge.
Aber es war damals nicht so. Ja. Da war der antisemitische Seite noch auch viel prominenter als.
Auch in der Waldheim.
Hoffentlich.
In der Waldheim-Diskussion auch noch
natürlich. Diskussion. Ja. Eine kleine Anekdote über Haider. Wie er eingetreten ist in die Regierung.
Mit Schüssel.
Ja, mit Schüssel. Gerade einige Monate vorher, es wurde mir vorgeschlagen, ein Buch zu schreiben über die Zukunft der Monarchie im Rahmen der Europäischen Union.
Britischen Monarchie?
Nein, überhaupt der Monarchie.
Haben Monarchien noch eine Zukunft?
Das war eine Idee von einem deutschen Verlag.
Gut.
Also es war wirklich. Und angefangen habe ich, also wenn ich mit England anfangen kann, ob ich irgendeinen Zugang habe, dass man das wirklich ansprechen kann mit dem Königshaus. Und da wurde mir vorgeschlagen, also ich soll mit dem Prinz Charles, wenn er sich jetzt gezeigt hat, also jetzt der König, dass ich mitgehen kann und also nur zuschauen kann, wie er Besuche gemacht hat. Und dann hätte er einen offiziellen Besuch nach Österreich machen sollen.
Der Charles.
Und man hat mir vorgeschlagen, dass ich darf mit ihm nach Wien fliegen und im Flugzeug können wir dann wirklich diese Frage ansprechen, ob man so ein Buch schreiben kann und zu sehen, ob er sich interessiert für die Idee. Und also das hat mich natürlich sehr gefreut. Und dann wurde der Heidel in die Regierung genommen, Sanktionen gegen Österreich, kein Besuch von Prinz Charles.
Charles hat abgesagt.
Und das Buch ist gestorben. Also dann haben wir alle entschieden, so ein Buch wird zu nichts führen.
Die Zuwanderungsfrage, Migrationsfrage, so Ihre Analyse ist ein Movens, das die Rechten immer stark hält seit längerem.
Man wird sie nicht los. Also der Populismus, es ist ja nicht nur in Österreich, aber in Österreich ist es halt die ganze Zeit produziert und haben eigentlich, es geht nicht weg. Mhm. Wie man es wegbringen wird, kann, wird ja oft angesprochen.
Ja, man kann Länder nie 1:1 vergleichen, aber natürlich ein Populismusproblem gibt es auch in Großbritannien. Der Brexit ist sicher populistischen Kampagnen, nationalistischen Kampagnen zu verdanken. Haben Sie sehr gelitten in den Zeiten der Brexit-Diskussionen, in den Zeiten der Brexit-Abstimmungen und der Verwicklungen und Verwerfungen, die ja bis heute anhalten? Was bedeutet der Brexit?
Ich muss sagen, es ist nicht dasselbe Populismus.
Nein, sage ich, es ist ein anderer.
Es ist ein anderer. Also persönlich bin ich nicht nur enttäuscht, sondern wirklich unglücklich über Brexit. Mhm. Und vor allem, weil das wird jetzt zu einer Art Religion fast in England. Man darf es nicht ansprechen. Die Sekunde, wo ein Politiker versucht, den Leuten beizubringen, dass die Wirtschaft in England wirklich viel verloren hat wegen Brexit, gleich kommt wieder dieselbe Klick, die so 150% für Brexit ist und sagt, man darf die Frage überhaupt nicht anstellen. Brexit ist hier und Brexit bleibt.
Und was denken Sie? Ja. Was denken Sie? Bleibt der Brexit?
Momentan ja.
Zum Schluss unseres Gesprächs, ich glaube, wir müssen auch darüber sprechen, würde ich gerne noch den Krieg in der Ukraine ansprechen. Sie haben Osteuropa auch als Journalistin viele Jahre lang bereist und journalistisch erforscht. Wagen Sie eine Diagnose, wagen Sie vielleicht auch eine Prognose, ob dieser Krieg in absehbarer Zeit enden wird und wie er enden könnte und wie eine Lösung aussehen könnte?
Irgendwann muss der Krieg zum Ende kommen, aber die Frage ist, wie lang wird die Ukraine noch eine Armee haben, die wirklich so gut, ich meine, sie verlieren ja unglaublich viele, leider viele, viele Menschen. Es wird nichts darüber geredet, aber man weiß, dass viele, viele ihr Leben verloren haben. Und auch natürlich die ganze Wirtschaft wird zerstört jetzt von den Russen. Es muss zu einem Ende kommen, aber ich weiß nicht, niemand weiß wirklich genau wie und wie lange das noch dauern wird. Und dann natürlich ist die Frage, der Wiederaufbau von der Ukraine, wer wird das bezahlen? Ja, der Westen? Werden die Menschen im Westen, können sie das weiter unterstützen? Wir wissen ja nicht, wie die Meinung, wie lang das dauern kann. Stehen wir hinter der Ukraine und jeder weiß, dass viel, viel ausgegeben wird für die Ukraine. Und die Flüchtlinge sind willkommen, mehr als manche andere Flüchtlinge. Aber wird das an die Dauer weitergehen? In England zum Beispiel, die ukrainischen Flüchtlinge fangen an, wirkliche Schwierigkeiten zu haben, weil Leute haben sich engagiert, die Flüchtlinge auf 6 Monate aufzunehmen. Die 6 Monate sind vorüber und viele von den englischen Familien sagen, sie wollen sie nicht weiter bei sich haben. Jetzt muss man für diese Menschen vor allem Wohnungen finden. Also, das sind alles große Probleme, die mit der Ukraine zusammenhängen. Und meine Frage ist, die genauso nicht beantworten kann, wie, glaube ich, Sie. Wie lang wird der Westen Ukraine helfen? Und ohne diese Hilfe, was wird mit Ukraine geschehen? Eine große Frage natürlich ist, wie lang wird Putin da sein und was wird er tun? Ich meine, das einzige Positive, also wenn man das positiv sagen und beschreiben kann, ist, dass es jetzt ganz klar ist, dass China dem Putin klar gemacht hat, dass er aufhören muss, mit der Atomwaffe zu drohen. Aber das ist vielleicht eine kleine Hilfe, aber bis jetzt hat China nichts getan, um Putin wirklich zu zähmen.
Sie haben viele weltpolitische Krisen miterlebt, beobachtet, analysiert, journalistisch begleitet. Würden Sie sagen, dass die Zeit, in der wir jetzt leben, eine Abfolge von doch einer schweren Wirtschaftskrise vor einigen Jahren, die Corona-Pandemie, jetzt der Krieg in der Ukraine mit allen wirtschaftlichen Folgewirkungen, würden Sie sagen, dass das eine der schwereren Krisen nach 1945 war? Würden Sie sagen, es ist eigentlich die schwerste Krise sogar seit dieser Zeit? Würden Sie so weit gehen? Wo würden Sie es einordnen, was wir jetzt gerade erleben?
Ich glaube, Sie haben recht, es ist die schwerste. Im Kalten Krieg.
Es ist die
schwerste. Der Kalte Krieg war noch berechenbar. Die jetzige Situation ist nicht berechenbar. Ich glaube, es ist, ob es die schwerste ist, aber es ist eine fürchterlich schwere Krise.
Es ist ernst.
Ja, es ist sehr ernst.
Hella Pick, ganz zum Schluss würde ich Sie gern fragen, auch darüber schreiben Sie in Ihrem Buch, Sie haben im Jahr 2019 einen schweren Unfall erlitten, sind beim Besuch bei einer Freundin rücklings eine Stiege hinuntergefallen und haben sich wirklich schwer verletzt. Mehrere Rippen gebrochen, das Becken und auch den Hals gebrochen. Schreiben Sie, 2 oder 3 Tage schwebte ich zwischen Leben und Tod. Das war vor knapp 3 Jahren. Wie haben Sie es geschafft, heute wieder so inspiriert und inspirierend da zu sitzen, wie wir Sie heute erleben?
Ich glaube, ich werde sagen, ich habe wieder Glück gehabt.
Und gute Ärzte und...
Gute Ärzte und gute Freunde. Die sind sehr wichtig.
Gute Freunde sind sehr, sehr wichtig.
Unter anderem gute Freunde in diesem Land.
Das war eine Wiener Vorlesung vom 24. November 2022, bei der Günter Keindelsdorfer mit der Starjournalistin Hella Pick über ihr Leben und über die Welt gesprochen hat. Bei den Veranstaltern, den Wiener Vorlesungen und der Buch Wien bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Hella Picks Autobiografie trägt den Titel Unsichtbare Mauern. Das Buch können Sie im Falter Buchversand bestellen. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW zuhören. Interviews mit Zeitzeugen lesen Sie regelmäßig im Falter. Ein Abonnement des Falter kann ich nur empfehlen. Sollten Sie bereits Falter-Abonnent sein, dann brauchen Sie vielleicht noch Geschenke für Freunde und Verwandte. Geschenksabos bestellen Sie am besten im Internet unter der Adresse faltershop.at/Weihnachtsabos. Alle sonstigen Informationen gibt es unter der Internetadresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.